NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Oktober 1763. Der Geburtstag des Forstwissenschaftlers Heinrich Kotter.
Ich hab in vielen Landen der weiten Welt gestanden. Auf leicht beschwingten Schritten durchflog Europas Mitten der wanderfrohe Fuß.
Paragraph 2 Bundeswaldgesetz.
Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche.
Ich sah Italiens Sonne, des hellen Hellas Wonne.
Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen. Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.
Ans Meer bin ich geflohen, doch gilt vor allem Hohem dem deutschen Wald mein Gruß.
Karl Ernst Knott, der als Waldpfarrer bekannte deutsche Dichter, hatte Glück. Etwa 100 Jahre vor ihm hatte ein Mann gelebt, dem er in gewisser Weise die Schönheit der von ihm besungenen Landschaften verdanken konnte. Johann Heinrich Kotter. Jeder, der irgendetwas mit Feld und Wald zu tun hat, weiß, wer das war. So wie Physiker Isaac Newton oder Chemiker Alfred Nobel kennen.
Johann Heinrich Kotter kommt vor 250 Jahren zur Welt. Am 30. Oktober des Jahres 1763 im Forsthaus Kleine Zillbach bei Wasungen in der Rhön.
Zu Heinrich Kotters Zeiten war der deutsche Wald verwüstet.
Devastiert.
Alles andere als begrüßenswert.
Die Wälder waren wirklich komplett devastiert.
Uwe Schölmerich, Regionalforstamtsleiter bei, wie das in Nordrhein-Westfalen heißt, Wald und Holz NRW.
Sie waren über mehrere Jahrhunderte völlig übernutzt. Das Holz war genutzt worden für Bauzwecke. Das Vieh war in den Wald eingetrieben, das hatte die Verjüngung aufgefressen. Die Laubstreu war ausgekehrt und in die Ställe gebracht als Einstreu. Die Wälder waren zu Holzkohle verarbeitet worden, die man für die Eisenproduktion und für die Glasproduktion brauchte. Der Wald musste im Grunde alles liefern, was die Menschen damals verbrauchten. Und das war mit zunehmender Bevölkerung einfach zu viel.
Das Problem, nur wenige schätzen damals im 18. Jahrhundert die Lage der Wälder richtig ein. Und noch weniger haben auch nur eine Idee, wie man die Probleme würde lösen können. Im Jahre 1713, also vor 300 Jahren, prägte allerdings schon ein gewisser Hans Karl von Karlowitz einen Begriff, den heutige Generationen für einen ganz modernen halten könnten.
Nachhaltigkeit.
Hans Karl von Karlowitz war kein Förster, sondern ein Oberberghauptmann aus Freiberg in Sachsen.
Der hatte ein ganz anderes Problem, nämlich er musste Grubenholz organisieren und er musste Holz für Verhüttung, für industrielle Prozesse organisieren und er hat schon viel früher erkannt, dass diese Übernutzung des Waldes zu einer Devastierung führt und damit auch kein nachwachsender Rohstoff mehr da ist.
Holz, so die eigentlich banale Erkenntnis dieses Bergmanns, wächst nun mal nur am Baum. Verschwindet der Baum, ist auch kein Holz mehr da. Der Hunger nach Brennen, Bau und Grubenholz war damals so gewaltig, dass bald die Rohstoffkrise drohte. Und so forderte von Karlowitz, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung, durch Säen und Pflanzen nachwachsen konnte.
Aus Hans Karl von Karlowitz, Silvicultura Oeconomica, 1713.
Nachhaltigkeit. Auch für Heinrich Kotter wird dieser Begriff später zu einem ganz entscheidenden.
Von 1778 an wird Heinrich Kotter von seinem Vater, einem fürstlich-weimarischen Förster, zum Forstmann ausgebildet. Danach studiert er an der Universität Jena Mathematik, Natur und die sogenannten Kameralwissenschaften.
Wie sollte der Begriff der Nachhaltigkeit in die Praxis umgesetzt werden? Ein Förster war damals eher ein Jäger, denn ein Mann, der Waldbau und Forstpflege betreibt. Wie sollte man es anstellen, den Wald einerseits nachwachsen zu lassen, andererseits ausreichend zu nutzen? Viele Fragen, auf die vor Kotter die Forstmänner nur wenige Antworten hatten. Denn eine Forstwissenschaft im heutigen Sinne gab es noch nicht.
Nein, es gab eine sogenannte Kameralwissenschaft. Das war die Ausbildung der höheren Beamten, die den Fürsten dienten. Die konnten Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Finanzwesen, Verwaltung und solche Dinge. Forstwirtschaft war also ein kleiner Teil davon.
Uwe Schölmerich.
Aber eine eigene Disziplin gab es noch nicht. Und die bildete sich dann erst im Laufe des 18. Jahrhunderts heraus. Und eine Schiene war die Entwicklung von sogenannten Meisterschulen, wo Menschen ausgebildet wurden, die an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis eigentlich arbeiten sollten, die schon eine solide praktische Ausbildung bekamen, aber gleichzeitig eben auch zunehmend wissenschaftlichen Hintergrund.
Heinrich Kotter bewegt sich damals genau auf dieser Schnittstelle zwischen Praxis und Theorie. Heute würde so etwas duale Ausbildung heißen.
Im Jahre 1795 stellt der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach seinem Forstmann Heinrich Kotter sein Jagdschloss in Zillbach und den dazugehörigen Garten zur Verfügung. Kotter kann dort forstlichen Unterricht erteilen und ist erfolgreich. Es entsteht bald eine private forstliche Lehranstalt, deren Ruf sich rasch verbreitet.
Kotter kombiniert seine solide praktische Ausbildung und reiche Erfahrungen mit einer offensichtlich guten Beobachtungsgabe, mit der Fähigkeit, systematisch und analytisch zu denken. Und so bescheinigen ihm die Schüler, er ist ein talentierter Lehrer. Die Holzzucht im bisherigen Sinne, dies ist das Erste, was Kotter dem Nachwuchs beibringt, verträgt sich nicht mit der geforderten Nachhaltigkeit. Und allein schon der Begriff stört ihn.
Kotter hat diesen Begriff Holzzucht eigentlich dann ersetzt durch Waldbau. Holzzucht hat so was Holzackermäßiges und Waldbau ist eben schon mehr waldbezogen auf den Wald als Ganzes. Und ich glaube, auch darin liegt ein besonderer Verdienst, dass er diese Erweiterung vorgenommen hat.
Um systematisch Waldbau betreiben zu können, muss jeder Förster erst einmal den Bestand genau kennen. Das gilt bis heute. Aber wie funktioniert das? Durch den Wald gehen und Bäume zählen? Damals gibt es nicht einmal Karten des Waldes. Niemand kennt genau die Ausdehnungen. Heinrich Kotter muss bei Null anfangen, muss Waldinventur machen. Das Handwerk des Landvermessens hat er gelernt.
Und auch Kotters erste Tätigkeit war eigentlich die eines Vermessers. Er war dann in den Diensten des Herzogs von Sachsen-Weimar und hat dort die Waldungen vermessen.
Und darüber hinaus, so Forstwissenschaftler Uwe Schölmerich, erarbeitet sich Kotter damals die Grundlagen der sogenannten Forsteinrichtung. So nennen Förster ihre mittelfristige Planung. Wann muss ich welche Maßnahmen ergreifen, um zu erreichen, dass der Wald sich in einer definierten Zeit so entwickelt, wie ich ihn haben will?
Und Forsteinrichtung ist eigentlich die entscheidende Grundlage, um diesem Begriff der Nachhaltigkeit eine messbare Größe beizufügen. Und Kotter hat als einer der ersten dieses sogenannte Flächenfachwerk erfunden. Er hat praktisch den Wald in gleiche Teile eingeteilt, in Abteilungen. Und dann einen Nutzungsplan entworfen, der dafür gesorgt hat, dass man nicht mehr Holz abhackte als Nachwuchs. Das war sicherlich auch eine Leistung von Kotter, die heute noch spürbar ist. Auch heute noch machen wir Forsteinrichtungen, wenn auch mit anderen Methoden. Aber die Grundlage ist damals gelegt worden.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sucht die königlich-sächsische Verwaltung unter Friedrich August I. händeringend einen neuen Leiter ihrer Forstvermessungsanstalt. Und man hört sogar in der Stadt von einem angeblich ganz hervorragenden Lehrer, der in der Provinz in Zillbach eine kleine forstliche Lehranstalt betreibt und ganz neue, moderne Ideen verbreitet und damit offenbar auch erfolgreich ist.
Im Dezember des Jahres 1810 wird Heinrich Kotter in Dresden als Forstrat und Direktor der Forstvermessung vereidigt, nach langen Verhandlungen.
Schließlich hat er eine seiner Bedingungen durchsetzen können. Heinrich Kotter darf seinen Wohnort frei wählen und er darf seine Lehranstalt weiterführen. Kotter sucht sich das kleine Örtchen Tharandt aus, südwestlich von Dresden.
Im Frühjahr 1811 verlegt Heinrich Kotter seine Zillbacher Forstlehranstalt nach Tharandt. 5 Jahre später wird sie zur Königlich-Sächsischen Forstakademie erhoben. Sie zählt schon bald über 1000 Studenten. Nicht wenige, etwa 10%, kommen aus dem Ausland, vor allem aus Russland, der Schweiz, Österreich und Spanien.
Diese Forstakademie Heinrich Kotters existiert bis heute. Es ist der Fachbereich Forstwissenschaften der Technischen Universität Dresden. Damals beeinflusst Kotter die Forstwissenschaft in der ganzen Welt. Die Studenten, die bei ihm Waldbau lernen, nehmen ihr Wissen später mit nach Hause. Nikolaus I., der Zar von Russland, ist so beeindruckt, dass er dem deutschen Forstmann Kotter im Jahre 1841 einen russischen Orden verleiht.
Und das hat sich später fortgesetzt. Also auch die amerikanische Forstwirtschaft ist weitgehend durch deutsche Forstleute bestimmt worden. Das gleiche gilt für die britische und auch die indische Forstwirtschaft, die sehr stark von deutschen Forstleuten beflügelt worden ist. Also da ist Kotter einer von einigen, die sich in diesem Feld betätigt haben.
Wie schaffe ich es, einen Wald so zu behandeln, dass er im Sinne der Nachhaltigkeit trotz hoher Holznutzung regenerieren kann? Nicht nur für die Vermessung des Waldes hat Kotter eigene Methoden entwickelt, auch einige Techniken der Waldverjüngung gehen auf ihn zurück, etwa die des sogenannten Buchenschirmschlags.
Buchenschirmschlag ist relativ einfach.
Uwe Schölmerich, Forstamtsleiter.
Man stellt sich einen älteren Buchenwald vor, das sind ja oft so Hallenbestände, geschlossenes Kronendach und nicht viel drunter. Dann lockert man erstmal das Kronendach auf, wartet ein paar Jahre. Irgendwann werden die Buchen mal Bucheckern fallen lassen. In dem Jahr haut man wieder ein paar Buchen um und lockert damit den Boden etwas auf. Und wenn es gut geht, hat man anschließend unter diesem Buchenwald einen neuen, jungen Buchenwald stehen. Und dann kann man über weitere 2-3 Jahrzehnte Zug um Zug die älteren Bäume oben drüber wegholen und hat dann einen nahtlosen Übergang zu einem neuen Buchenbestand.
Kotter hat damit entscheidend zum Erhalt des Buchenwalds beigetragen. Der war ursprünglich der typische Wald in den deutschen Ländern, wurde aber immer mehr von Fichten verdrängt, denn die Holzwirtschaft hat das Nadelholz bevorzugt. Besseres Bauholz, besseres Grubenholz. Außerdem ließen sich die schneller wachsenden Fichten einfacher auf den einst verwüsteten Waldflächen kultivieren. Kotter ist damals ein entschiedener Gegner dieser Monokultur und er stellt sich gegen die Interessen derer, die vor allem die schnelle Holznutzung im Auge haben. Im Übrigen, am besten sei es, den Wald ganz in Ruhe zu lassen.
Wenn die Menschen Deutschland verließen, so würde dieses nach 100 Jahren ganz mit Holz bewachsen sein. Da nun Letzteres niemand benutzte, so würde es die Erde düngen und die Wälder würden nicht nur größer, sondern auch fruchtbarer werden. Kehrten aber nachher die Menschen wieder zurück und machten sie wieder so große Anforderungen an Holz, Waldstreu und Viehweide wie gegenwärtig, so würden die Wälder bei der besten Forstwirtschaft allemal nicht bloß kleiner, sondern auch unfruchtbarer werden.
Heinrich Kotter, Anweisungen zum Waldbau, 1817.
Die Wälder bilden sich und bestehen also da am besten, wo es gar keine Menschen und folglich auch gar keine Forstwissenschaft gibt. Man kann mit Recht sagen, die Menschen sind gesünder, die keinen Arzt brauchen, als die, die es tun, ohne dass daraus folgte, die Ärzte wären schuld an den Krankheiten. Es würde keine Ärzte geben, wenn es keine Krankheiten gäbe und keine Forstwissenschaft ohne Holzmangel.
Heute erinnert eine schlichte Grabstätte im Taranter Wald an diesen Mitbegründer der modernen Forstwissenschaft.
Johann Heinrich Kotter stirbt am 25. Oktober 1844, wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag.
Das Grab ist häufig von dichtem Laub bedeckt, denn es ist von 80 Eichen umgeben. Die hatten seine Studenten ihm zu Ehren zu seinem 80. Geburtstag gepflanzt. Aber es ist weitaus mehr übrig geblieben als diese Erinnerungsstätte im Grünen. Heinrich Kotters Überzeugung, dass ein Verzicht auf Monokultur für die Stabilität des Waldes entscheidend sei, ist wieder höchst aktuell. Heute, so erklärt der Förster Uwe Schölmerich, ist die gesunde Mischung die sinnvollste Strategie gegen die Folgen des Klimawandels.
Wir wissen nicht genau, wird es hier wirklich so viel wärmer oder wird es nur mehr Extremereignisse geben? Und deswegen ist unsere Antwort auf diese Frage eben Mischung. Wir setzen nicht auf eine Baumart, wir setzen auf mehrere Baumarten. Wenn sich dann die klimatischen Rahmenbedingungen so ein bisschen verschieben in Richtung Wärme oder Kälte oder wie auch immer, dann hat man nicht gleich ein grundsätzliches Problem.
Nachhaltigkeit im Waldbau. Ein Förster muss mindestens in Jahrzehnten denken. Und jener Wald, den er selbst beeinflusst, wird ihn am Ende überleben. Heinrich Kotter, der heute vor 250 Jahren zur Welt kam, hat weit in die Zukunft geschaut und mit seinen Erkenntnissen diese Zukunft mitgestaltet.
Also wenn er hier aus dem Fenster schaut und in diesen Mischwald hineinblickt, dann denke ich, würde er sich freuen, was er da sieht. Er ist das Gegenteil von devastiert. Wenn wir ihm dann noch zeigen können, dass unsere Forstkarten immer noch so eine Abteilungseinrichtung haben, wie er sie mal so im Grundsatz erfunden hat, glaube, das würde ihn auch sehr zufrieden machen.
Den Buchen und den Eichen kann sich auch nichts vergleichen. Kein Fels, kein Firn, kein Fluss. Drum gilt vor allem Schönen dem deutschen Wald mein Gruß.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an Heinrich Kotter, der heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.